Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom 15. Mai 2025. Ich bin Tobias Weckenbrock und freue mich, dass du mir wieder dein Gehör schenkst. Zur Belohnung versorge ich dich mit den Nachrichten der Woche aus Castrop-Rauxel und du darfst gleich bei zwei Debüts dabei sein hier im Podcast-Studio. Zwar kann ich heute nicht mit unserem Lars vom Sport dienen und auch Teve ist nicht am Start, aber dafür sind neben Ronny von Wangenheim auch Larissa und Jannis am Start. Die Namen habt ihr noch nie gehört, das kann gut sein. Die machen beide ein Praktikum in der Redaktion bei uns. Wir, das sind übrigens die Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel, ein festes Team von Redakteuren, die Tag für Tag über das Geschehen in unserer schönen Stadt im Ruhrgebiet berichten. Darunter sind jede Woche dann Good und Bad News, Aufreger und Inspirierendes. Über eine Auswahl dieser Themen sprechen wir gleich. Vorher möchte ich aber mal Danke sagen. Also danke an euch, liebe Hörer, für euer Feedback. Levin und Annemarie haben uns nach den letzten Folgen geschrieben. Levin Krämer ist 17 Jahre alt und hat uns das hier gemailt. Ich bin großer Fan eures Podcasts. Ernsthaft jetzt? Danke, sehr gut, Levin. Vielen, vielen Dank für die Blumen. Aber er hat das auch noch mit einer Themenidee verbunden und dafür bin ich fast noch dankbarer. Er schreibt: Ich engagiere mich in der evangelischen Kirche Castrop-Rauxel Nord. Könnt ihr nicht mal unser Jugendmeeting vorstellen? Das, was er dort alle zwei Wochen erlebe, sei nämlich genau das, was Jugendliche heute brauchen, meint zumindest Levin. Und das sagt ein 17-Jähriger über ein Angebot im kirchlichen Rahmen. Das klingt schon für heutige Verhältnisse irgendwie ungewöhnlich, denn zuletzt haben wir im Zusammenhang mit Kirche nur über Kirchenschließungen oder Gemeindezusammenlegungen geschrieben. Dabei hat Kirche doch vielleicht noch so viel mehr, auch in schrumpfenden Zeiten. Also, lieber Levin, unser Reporter Teve meldet sich bei dir. Wir kommen gern vorbei und gucken uns das an. Aber ich habe ja von zwei Zuschriften gesprochen. Die andere war eher gesagt ein Anruf von Annemarie. Und die ist nicht 17, sondern 87 Jahre alt. Sie hat unseren Bericht und unsere Berichte über Paul Reding verfolgt. Dazu hatten wir ja jetzt auch eine Spezialausgabe, denn Anfang Mai 19 damit auch eine Phase von einigen Wochen oder Monaten, in denen Bomben auf Castrop-Rauxel gefallen sind. Annemarie Wenzel hieß sie früher und heute heißt sie Handke, war damals 7 Jahre alt und hat aus dieser Zeit erzählt. Hören wir doch mal in einen kurzen Auszug rein.
Und dann kamen die Amerikaner, kamen auch zwei, kann ich mich entsinnen, die kamen denn zu uns und wollten denn auch einen Ofen rausholen. Und dann hat unsere Mutter gesagt, nee, der Ofen ist kaputt, aber sie hätte einen Kuchen gebacken, ob sie denn ein Stück Kuchen haben wollten. Ja, das haben sie denn genommen. Die wollten dann eben den Ofen haben und unsere Mutter hatte Angst. Wir hatten so einen Sessel, da konnte man die Bepolsterung rausnehmen. Und unter dieser Bepolsterung war das Adolfbild, weil jeder Haushalt hatte ja das Adolfbild. Sehr verschwinden, wenn die kamen. Und da unten, die hatte jetzt Angst, wenn die jetzt dann nachgucken, finden sie das Adolfbild. Aber das Adolfbild hatte ja jeder in der Wohnung, musste man wohl haben. Mhm. Also mein Vater war überhaupt nicht bei der Partei. Im Gegenteil, vermutlich wollten sie dem irgendwas auch anhaben. Hat aber Glück gehabt noch.
Ich ganz persönlich finde diese Berichte von Zeitzeugen so wertvoll und so wichtig. Darum danke ich dafür, dass sie sich gemeldet hat und verweise auf die ganze Geschichte, die ich über die amerikanischen Panzer und Soldaten und über das Leben auf der Lange Straße damals berichten konnte. Den Text dazu findet ihr auf rn.de/castrop. Dieser Text ist mit einem RN Plus versehen. Das heißt, ihr könnt den Text nur lesen, wenn ihr ein Abo bei uns abschließt. Das finanziert unsere Arbeit, darum will ich hier auch kurz nochmal dafür werben. Ihr könnt im Moment für 8 Wochen für nur 1 Euro Teil unserer wachsenden Community werden. Dann lest ihr alles über Castrop-Rauxel, aber auch über Dortmund, den BVB, Schalke, Datteln, Waltrop. Alles, was in der Welt, in Deutschland und in unserer Region wichtig ist. Jedes Abo hilft auch, dass wir unseren Podcast weiter anbieten können, also das, was ihr gerade hört. Also, go for it. Wir sagen euch jetzt schon mal Dankeschön. Wow, lange Vorrede heute. Danke für eure Geduld an dieser Stelle. Und jetzt, versprochen, gehen wir direkt in den Kurznachrichtenblock. Abgeschleppt. Die Stadt hat kürzlich 5 Lkw-Auflieger der europaweit tätigen Spedition Lkw Walter aus Wien abgeschleppt. Der Grund: Sie haben wild im Mittelstandspark West, also im Schatten der Türme von Rüttgers bzw. Rain Carbon, am Straßenrand geparkt. Das wilde Parken von Lkw, aber auch das Abstellen von Transportern und Wohnmobilen, zum Teil ohne Kennzeichen, hat der Bereich Verkehr und Ordnung der Stadt jetzt schon mit 9 Parkverbotsschildern mit der Aufschrift nur für Pkw quittiert. Darüber haben wir vergangene Woche auch schon berichtet. Die stehen jetzt im Gewerbegebiet dort an vielen Stellen und behindern damit eigentlich aber auch die, naja, regulär Gewerbetreibenden vor Ort. Lkw Walter hat uns aus der Logistikzentrale in Österreich jedenfalls mitgeteilt, dass der Grund wohl ein Kommunikationsproblem gewesen sei. Und zwar zwischen einem Subunternehmen aus Duisburg, das da einen Abstellplatz betreibt für solche Trailer, und dem Logistikkonzern mit seinen 15.000 Trailern europaweit. Man werde jedenfalls die Auflieger dort entfernen, hieß es noch aus Wien. Die Stadt hat auf Kosten des Eigentümers jetzt schon mal selbst bei 5 Trailern nachgeholfen. Vermisst. Eine 58-jährige Castrop-Rauxlerin meldet die Polizei am Mittwochvormittag als vermisst. Seit Sonntag sogar gelte die Frau schon als verschwunden und sei auf Medikamente angewiesen. Darum verweisen wir der Einfachheit halber an dieser Stelle auf unseren Artikel auf unserer Website ruhrnachrichten.de/castrop. Vielleicht könnt ihr helfen. Dort zeigen wir auch ein Bild der Frau. Wer helfen kann, findet da dann auch die Telefonnummer, unter der man Hinweise geben kann. Feierwoche. In Castrop-Rauxel gibt es nun seit 75 Jahren einen Wanderverein, den Sauerländischen Gebirgsverein. Der feiert in dieser Woche sein Jubiläum mit einem besonderen Wanderprogramm. Am kommenden Wochenende gehen die Wanderer auf eine Tagestour mit einem Ausflugsschiff über den Dortmund-Ems-Kanal. Im vergangenen Jahr hatte die Ortsgruppe des Vereins über 2500 Teilnahmen an ihren Veranstaltungen und legte gemeinschaftlich in Summe 32.000 Kilometer zu Fuß zurück. Von dieser Stelle aus einen herzlichen Glückwunsch an den SGV. Und damit wechseln wir den Modus von den Kurznachrichten zu den Gesprächen. Bei mir im Studio ist jetzt ein neues Gesicht bei uns im Redaktionsteam. Du bist Larissa. Sag doch ganz kurz, warum bist du im Studio, beziehungsweise was machst du bei den Ruhrnachrichten?
Ich bin Larissa, ich mache aktuell ein Praktikum bei den Ruhrnachrichten. Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass es die hier gibt und dass die interessante Sachen berichten. Und ich strebe an, Journalistik zu studieren, und deswegen habe ich mich hier gemeldet.
Perfekt, herzlich willkommen erstmal jetzt auch hier im Podcast. Nicht jeder hat die Ehre, hier gleich ins Studio eingeladen zu werden, aber ich fand, du hattest ein ganz interessantes Thema, das du für uns recherchiert hast. Da geht es um Wohnmobile und Wohnwagen. Kurz zum Hintergrund: Wir haben kürzlich berichtet, dass ein großer Platz, wo man sein Wohnmobil übers Jahr hinweg abstellen kann, in Castrop-Rauxel möglicherweise bald nicht mehr da ist. Da stehen so 100 solche Anhänger und Fahrzeuge an der Bladenhorster Straße. Und das haben wir zum Anlass genommen, mal zu schauen, wenn jetzt dieser Platz wegfällt. Und ein anderer an der Hernerstraße, Maris, gegenüber von Bäckerei Geiping, ist inzwischen auch weg. Das heißt also, wenn diese beiden Stellplatzmöglichkeiten wegfallen für Wohnmobilisten und Wohnwagenbesitzer, dann gibt's vielleicht gar nicht mehr so viele. Du warst aber bei einem am Rhein-Herne-Kanal.
Ja, und das hat sich so ergeben, dass ich da erstmal angerufen habe. Ich habe erstmal nicht gesagt, dass ich zu dem Thema recherchiere, und dann hat sie schon gleich geantwortet, dass sie überhaupt nichts mehr frei hat und Dann habe ich einen Termin mit ihr ausgemacht und dann haben die mich da ein bisschen rumgeführt.
Sag erstmal, um welchen Betrieb geht es denn da?
Die heißen Boot und Camping Service Outboards Lasowitz.
Okay. Und da bist du hingefahren. Das ist ja in Habinghorst am Rhein-Herne-Kanal, also zwischen Habinghorst und Pöppinghausen, wenn man genau ist. Was haben sie dir denn dort gezeigt?
Also erstmal waren wir kurz im Büro und dann hat der Mann mich mitgenommen und hat mir die Hallen gezeigt und den Außenbereich. Da stehen ja relativ viele Wohnmobile. Man konnte auch sehen, dass da richtig viele aus der Umgebung sind. Also gar nicht nur aus Kastrup, sondern auch aus Recklinghausen, aus Dortmund. Und das, daran sieht man ja auch, dass das Problem im Ballungsraum hier generell so existiert.
Was haben die dir denn dann erzählt? Also du hast schon gesagt, die haben unheimlich viele Anrufe. Was sagen sie den Anrufern denn? Oder wie viele Anrufe sind das denn? Gibt es eine Zahl?
Also die haben so gesagt, dass die so etwa 20 Anrufe am Tag kriegen, dass irgendjemand sein Wohnmobil eben unterbringen möchte und was sucht. Und teilweise rufen auch Leute an, die noch gar kein Wohnmobil haben, um einfach
den Markt zu checken, ob es eine Möglichkeit gibt, es irgendwo abzustellen. Krass.
Genau.
Und wie viele Plätze hat der so, wenn da 20 am Tag anrufen? Hat der 2000 oder?
Na, eigentlich haben die nur so 70 bis 80.
Okay. Und die sie haben, sind dann wahrscheinlich auch beständig. Die würden wahrscheinlich einen Teufel tun, ihren Stellplatz abzugeben. Oder wie läuft das da so?
Ja, genau. Und die haben halt gesagt, dass die schon teilweise praktisch vererbt werden, diese Stellplätze, weil einfach so selten etwas frei wird. Also früher sagten die, dass die so 50-50 hatten, dass die halt für ein paar Monate mal Leute dort hatten und da ein bisschen Dynamik drin war. Und jetzt ist das tatsächlich so, dass 99% der Mieter dauerhaft dort sind.
Was bezahlt man, wenn man da so ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen abstellt?
Also kleine Plätze fangen so ab 42 Euro draußen an und drinnen ab 120 Euro.
Okay, das heißt also, jeder, der sich einen Wohnwagen anschafft, muss diese Frage immer auch schon mitbedenken, wo stelle ich den eigentlich ab, wenn ich nicht damit unterwegs bin? Und das ist dann natürlich mit den entsprechenden Kosten verbunden. Was hat er dir gesagt, wie das weitergehen soll? Warum nimmt er nicht einfach noch mehr auf? Oder kann er das nicht machen? Oder?
Ja, also sein ursprünglicher Traum war, mal einen Campingplatz zu öffnen. Da hatte der aber Schwierigkeiten mit der Genehmigung so. Und jetzt ist er noch am gucken, ob er noch vergrößern möchte. Oder eine Möglichkeit wäre es natürlich auch für ihn ziemlich schwierig, noch mehr Fläche zu kaufen, wenn die Flächen, die schon existieren, auch schon umtransformiert werden, weil die sich einfach anders besser lohnen.
Die gute Botschaft ist ja, es gibt den Stellplatz an der Bladenhorster Straße mit bestimmt 100 Plätzen noch bei der Hermecke GmbH. Das könnte sich in Zukunft ändern, wenn dort Häuser, die Beringhauser Gärten, so heißt der Bebauungsplan, der da gerade politisch verabschiedet wird, entstehen. Dann sollen da halt feste Behausungen für 50, 60 Einfamilien- und Zweifamilienhausbesitzer entstehen. Insofern, solange es die noch gibt, ist es ja vielleicht in Castrop-Rauxel auch noch möglich, einen Platz zu finden. Und es gab, glaube ich, das sagen viele Leute, in der Corona-Phase so einen echten Campingboom. Da haben sich unheimlich viele Leute so ein Mobil oder einen Wohnwagen, glaube ich, angeschafft, um trotzdem irgendwie noch in Urlaub fahren zu können, in der Natur zu sein. Und dadurch ist natürlich jetzt die Lage auf dem Stellplatzmarkt umstrittener und umkämpfter geworden. Wenn ihr ein Wohnmobil habt, einen Wohnwagen habt und irgendwie überhaupt nicht wisst, wohin damit, oder wenn ihr schon seit Jahren auf der Suche seid, weil ihr gerne eins anschaffen würdet, dann meldet euch doch mal bei uns. Und dann könntet ihr vielleicht schon nächste Woche oder in den nächsten Tagen mit Larissa ins Gespräch kommen, denn genau diese Geschichte würden wir auch total gerne erzählen. Also, wie ihr uns erreicht, wisst ihr, glaube ich, schon. Ich sage es aber nochmal, podcast@rohnachrichten.de. Und dir, Larissa, ganz lieben Dank für dein Debüt bei uns im Studio.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Bei mir im Studio ist jetzt Ronny von Wangenheim. Ich grüße dich, hi.
Hi.
Schön, dass du da bist. Wir hatten letzte Woche ja ein schwieriges Thema hier im Podcast. Da ging es um Zwangsversteigerungen. Das ist so ein irgendwie Evergreen, wo wir immer mal wieder drüber berichten. Wollen wir heute aber nicht. Heute haben wir noch einen zweiten, ja, irgendwie auch wirtschaftlichen Evergreen, der uns im Alltag immer wieder begegnet. Das ist das Thema Insolvenzen. Da bist du gerade an mehreren Geschichten dran, die Castrop-Rauxel betreffen. Vielleicht fangen wir mal mit der ersten an, über die haben wir auch schon geschrieben und das ist auch groß, hat da große Resonanz erfahren, unser Bericht. Da geht es um KVI. Was ist das für ein Unternehmen?
Genau, das ist die KVI Kabelverlegungs GmbH. Die sitzt auf Schwerin, direkt da am Kreisel. Und ja, die haben so 55 Mitarbeiter, sind eigentlich gut gewachsen, würde ich mal sagen. Also die haben noch vor wenigen Jahren, also eine Zweigstelle eröffnet, eine zweite.
In Wesel.
In Wesel, genau. Und irgendwo in der Pfalz haben sie auch noch einen Standort gehabt. Und ganz zum Schluss jetzt, das ist vielleicht denen aufgefallen, die in der Altstadt unterwegs waren, hatten sie noch einen Showroom eröffnet, direkt am Simon-Kohlen-Platz.
Okay, eigentlich sieht es also wie ein kerngesundes Unternehmen aus, von außen betrachtet.
Genau, und im Prinzip ist es das wahrscheinlich auch. Also die haben ein sehr breit aufgefächertes Portfolio. So ein Hauptarbeitsfeld ist Tiefbau, Glasfaserbau. Da gibt es auch die richtig großen Aufträge, denke ich. Und dann gibt es so die kleine Elektrosparte, Photovoltaik und so. Das war alles das, was auch hier am Simon-Kohlen-Platz in dem Showroom gezeigt werden sollte. So eine kleine Sparte, die aber sehr boomt und sehr erfolgreich war.
Okay, aber wenn irgendwie alles boomt und die Aufträge da sind, dann gäbe es keine Insolvenz. Was steckt jetzt dahinter?
Ja, das Problem ist in dem Fall, so hat es mir der Geschäftsführer und Gesellschafter Sascha Wesolek gesagt, dass sie halt einen Kunden haben, den er auch namentlich sogar genannt hat, der eben 2 Millionen Euro nicht bezahlt. Und das eben schon seit längerem, das liegt auch vor Gericht, also es wird eingeklagt, diese Forderung. Und die Gerichte sind aber anscheinend so überlastet, so sagt zumindest Sascha Wesolek, dass das halt ja seit über einem Jahr vor Gericht ist und nichts passiert. Und 2 Millionen, die fehlen, können dann halt irgendwann nicht aufgefangen werden, weil man halt diesen Cashflow braucht, um für andere Sachen. Ne?
Man hat laufende Kosten, wenn du von 55 Mitarbeitern sprichst, da hat man ja schon ein ordentliches Budget allein für Gehälter zum Beispiel, genau, die natürlich jeden Monat fließen müssen.
Ja, und wir haben auch gehört, dass es eben auch Subunternehmer gibt, die eben für die KVI arbeiten, die natürlich auch Geld kriegen müssen. Also insgesamt gab es eben Außenstände von knapp 4 Millionen Euro. Das ist natürlich schon ein Sümmchen, da können wir beide, naja, können wir viel mit anfangen. Von der Hälfte denkt er, dass die auch wieder reinkommen. Das ist jetzt Sache der Insolvenzverwalter, die das machen müssen. Aber die andere, die ist halt einfach tricky, und das war letztendlich dann der ausschlaggebende Punkt, weshalb Insolvenz angemeldet wurde.
Was heißt das dann? Dann ist so ein 30-jähriges Familienunternehmen platt, oder gibt es da Möglichkeiten jetzt über eine Insolvenzregelung, gibt es ja gesetzlich, damit man versucht zu retten, was noch zu retten ist, ne?
Ja, genau. Sie haben auch am Anfang den Betrieb noch weitergeführt für ein paar Monate, haben wahrscheinlich noch ein paar Aufträge abgearbeitet, und jetzt aber seit 1. Mai, also ganz aktuell, ruht der Betrieb komplett. Die Mitarbeiter sind alle freigestellt. Ein paar von denen haben schon neue Jobs bekommen, so wurde mir erzählt. Der Markt ist natürlich für Fachkräfte nicht so schlecht. Also das ist jetzt die gute Nachricht in der schlechten Nachricht für die Mitarbeiter zumindestens. Und aber so geht's erstmal jetzt gar nicht weiter, bis auf eine kleine Sparte vielleicht.
Okay, erzähl.
Also das betrifft dann wieder den Showroom, also diese Elektrosparte. Die könnte sein, dass das eben ein Bruder von Sascha Wesolek, Philipp Wesolek, weiterführt. Der ist derjenige, der auch hier diesen Showroom eröffnet hat und eingerichtet hat. Und es könnte sein, dass er eben diese Sparte mit den rundum erneuerbaren Energien, dass er das als neues Unternehmen weiterführen kann.
Ist ja eigentlich richtig bitter, ne? So ein Familienunternehmen, das dann irgendwie wegen, ich sag mal, naja, behördlicher Probleme oder juristischer Probleme irgendwie vor die Hunde geht. Wir haben das in ähnlicher Weise, das Thema hast du auch begleitet, bei der Tecklenburg GmbH, viel größeres Unternehmen, aber auch mit großer Relevanz, weil sie das Baugebiet in Merklinde entwickelt haben, auch erlebt, ne? Da fehlte es auch an einem Großauftrag oder an der Zahlung.
Genau. Und dann da war auch das ganze Unternehmen platt. Und ja, die sind jetzt, ja, sie sind ein bisschen gerettet irgendwie jetzt inzwischen wieder, weil ein Investor eingestiegen ist, also Tecklenburg macht weiter, aber das Baugebiet hier in Merklinde, das ist endgültig, zumindest was Tecklenburg angeht, Geschichte. Da bin ich auch immer noch dabei, abzuwarten, dass da jemand Neues einsteigt. Gibt es auch so Hinweise, aber genau weiß es man nicht.
Jetzt mal journalistisch betrachtet, wie erfahren wir eigentlich von solchen Insolvenzen?
Ja, also ganz einfach, die Insolvenz also die Insolvenzeröffnung werden alle bekannt gegeben. Das kann man ganz einfach. Also es gibt offizielle Seiten, findet man zum Beispiel über die Amtsgerichte, wird man da gut hingeleitet. Und da wird alles aufgeführt. Und wenn man da sich da die Insolvenzen anguckt und gibt dann meinetwegen nur Wohnort Castrop-Rauxel ein, dann sieht man schon, wie viele Leute in die Insolvenz gehen. Also das sind natürlich
Privatinsolvenzen zum Teil. Ja. Das heißt, jemand ist privat überschuldet. Das heißt, er kann seine Rechnung nicht mehr bezahlen. Auch dann muss man eine Privatinsolvenz anmelden.
Genau.
Sonst macht man sich, glaube ich, strafbar. Ne?
Ja, und dann das klar, irgendwann kann man es nicht mehr bezahlen. Man hat Schulden, die Sparkasse oder die Bank oder weiß der Himmel, wer steht vor der Tür. Und dann meldet man halt diese Privatinsolvenz an, die hat ja auch die Chance als Privatmann, dass man sich inzwischen sogar über wenige Jahre dann eigentlich auch wieder sanieren kann und danach schon wieder schuldenfrei ist, ne?
Genau, das heißt, es soll auch ein Vehikel sein und ein Tool sogar zur Entschuldung oder um so ein Unternehmen oder jemanden privat halt wieder auf gesunde Beine irgendwie zu stellen.
Genau, und bei großen Unternehmen jetzt wie KVI, da gibt es halt wirklich Insolvenzverwalter, die machen das hauptberuflich.
Sind meistens die kümmern Juristen,
sich, meistens
ich.
Juristen, genau, die kümmern sich darum. Und die sind halt jetzt, haben jetzt zum Beispiel bei KVI die Aufgabe für die Gläubiger, die es halt alle noch gibt. Und wir haben gehört, es sollen etliche sein, die auch noch Geld kriegen von KVI, die das halt versuchen einzutreiben, wieder von den Leuten, die wiederum KVI das Geld schulden.
Okay, und das heißt, die übernehmen letztlich auch die faktische Geschäftsführung. Das heißt, die Geschäftsführer sind so ein bisschen raus oder haben dann einen Berater an der Seite, der aber letztlich die Entscheidungen trifft, was kann noch gemacht werden. Der guckt genau in die Bücher und analysiert, wo sind die großen Ausgabenposten, was kann man vielleicht abschmelzen, um weiter zu bestehen. All das wird, so ein Businessplan wird dann irgendwie neu aufgestellt.
Genau, das machen viele Insolvenzverwalter. Also wir hatten ja hier zum Beispiel ein gutes Beispiel, in Castrop-Rauxel war ja auch so einige Pflegeeinrichtungen, die in die Insolvenz gegangen sind, zum Teil also sehr selbst aktiv geworden sind, da reingegangen sind und die das dann aber über diesen Prozess hinweg geschafft haben, dann wieder zu bestehen, ne?
Jetzt gibt es noch eine Insolvenz, da stellt sich die Lage dann aber auch, und das ist bei Insolvenzen irgendwie auch oft so üblich, genauso wie bei Zwangsversteigerungen, sehr kompliziert dar. Das Stichwort hier ist Leckerbock.
Ja, Leckerbock. Das ist, ja, habe ich auch entdeckt bei meiner Durchsicht über die Insolvenzen der vergangenen Zeit. Das ist ein ganz interessantes Unternehmen, ist ein ganz kleines Unternehmen. Also es waren gestartet, du hast ja selber darüber berichtet, genau. Mit drei Leuten, die eben diese Leckerbock, das ist eine Spirituose, Wodka mit irgendwelchen Geschmacksrichtungen, ist dann letztendlich, glaube ich, ein Likör vom Alkoholgehalt oder
ja,
so.
20% hat
ja,
er, glaube ich.
Genau, also mit allen möglichen, ich glaube, ich erinnere mich an Melone, also irgendwie nicht mein Ding, aber egal. Und die sind da ganz ambitioniert gestartet und hatten dann...
Wir sind drauf gekommen, das sage ich mal eben, so vor 2 Jahren oder so war das, weil die einen Sponsorvertrag mit dem FC Schalke 04 abgeschlossen hatten und dann auch Bandenwerbung hatten. Ja. Und weil Schalke 04 diese Meldung rausgetan hat, neuer Sponsor Leckerbock aus Castrop-Rauxel, haben wir gesagt, hä, Moment, Leckerbock? Habe ich noch nie gehört, was ist denn das? Genau. Und dann sind wir auf einem Speditionsgelände in Habinghorst gelandet, weil da der Unternehmenssitz irgendwie war oder ist. Und das ist jetzt irgendwie auch die Frage, gibt es das jetzt noch? Oder?
Also die Leckerbock GmbH ist in der Insolvenz und der Betrieb ist eingestellt, so sagt mir der Insolvenzverwalter. Ich bin jetzt nur gerade dabei, weiter zu recherchieren, weil Leckerbock gibt es offensichtlich weiter von einer anderen Firma, also unter einem anderen Namen. Da gibt es auch Verbindungen, die noch nicht ganz klar sind. Also ich will da nicht zu viel sagen, bevor ich irgendwas Falsches sage. Aber das ist noch ein spannendes Thema. Also es gibt Leckerbock, die sind aber nicht mehr Sponsor. Schalke hat mir bestätigt, dass die das im Sommer schon vor dem Beginn der Saison den Vertrag gelöst haben. Also es gibt auch keine Bandenwerbung und keine Leckerbock-Bar mehr. Aber ja, auf einer der Homepage sieht man sie auch noch, also sind die als Sponsor noch aufgezählt, ne? Also da ist viel, viel Seltsames dabei. Ja, viel mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen, weil man da, glaube ich, auch in irgendwelche grauen Zonen vielleicht gerät.
Wir gucken dann ja zum Beispiel auch in Gesellschafterverträge, in Anführungsstrichen, das, was also im Internet einzusehen ist. Zum Beispiel North Data ist so eine Plattform, wo man sieht, wer ist Gesellschafter einer GmbH, wann wurde sie eingetragen. Und da sieht man dann zum Teil so Netzwerke und Verknüpfungen von einzelnen Personen, die dann auch Geschäftsführer von anderen Unternehmen sind. Neugründungen, Liquidierungen und sowas passiert dann oft in solchen Fällen. Das heißt, da ist richtiger wirtschaftlicher Sachverstand dann irgendwo auch gefragt. Markt. Ja. Und da versuchen wir uns dann irgendwie auch so durchzukämpfen und schlau zu machen. Ne?
Ja, das ist aber eine super, super Idee. Also das kann im Prinzip auch jeder bei North Data nachgucken. Man braucht eigentlich nur den Namen des Unternehmens eingeben. Dann sieht man ja die Verflechtung schon mal im Groben. Es gibt dann, wir Journalisten haben, wenn wir das nachweisen, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, noch so einen Premium-Account, da können wir noch ein bisschen mehr sehen. Aber jeder, der sich dafür interessiert, kann ja da mal reinschauen und gucken, was die Firma nebenan, ja, was der Geschäftsführer vielleicht noch so für Firmen hat oder so. Ganz spannendes Thema.
So, zum Thema KVI übrigens hatte ich irgendwie einen Hinweis bekommen, man unterhält sich ja auch als Journalist mit vielen Leuten, so im Alltag. Ich bin ja auf der Straße angesprochen worden, kam über Höcksken und Stöcksken dann irgendwie darauf, dass Familie Wisolek ja jetzt da Ärger hätte und Insolvenz und so weiter. Das sind dann auch die Gespräche, die wir führen. Es gibt diese Datenbanken, über die wir recherchieren. Also gerade das Thema Wirtschaft ist aber eins, wo wir gerne noch viel tiefer einblicken würden, wenn wir da noch mehr Informationen bekämen, ne?
Genau.
Insofern, ihr seid immer für uns da als Hörer, aber vielleicht auch mal als Informant. Wenn ihr mögt, schreibt uns doch einfach mal an unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr Infos habt zu auch wirtschaftlichen oder Unternehmensgeschichten. Schreibt einfach an podcast@ruhrnachrichten.de. Ich buchstabiere nochmal podcast@ruhrnachrichten.de. Und dann könnte es sein, dass wir auch euer Thema, ob es eine Insolvenz ist oder weiß der Henker was, eine schöne Unternehmensgeschichte nehmen wir natürlich auch immer gerne. Dann berichten wir vielleicht demnächst auch hier wieder an dieser Stelle über eine solche Geschichte. Dir, Ronny, ich weiß nicht, haben wir noch was vergessen? Müssen wir noch was loswerden?
Ich glaube nicht.
Sage ich ansonsten herzlichen Dank. Und du bist ein bisschen verschnupft, kleine Frühsommergrippe oder so. Ja. Dir wünsche ich schon mal gute Besserung und schön, dass Danke. Du trotzdem Zeit für mich im Studio gefunden
immer
hast.
Immer gerne.
Und da ist auch schon das nächste neue Gesicht. Ich hatte schon angekündigt, wir haben hier ganz viele neue Leute. Bei mir im Studio ist jetzt Jannis Kaiser. Hallo Jannis.
Ja, hi. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich finde es auch gut. Sag kurz zu deiner Person was. Warum bist du jetzt im Podcast-Studio?
Ja, ich habe halt vor kurzem hier mein Praktikum angefangen und man muss ja alles mal mitnehmen. Ich habe ein paar interessante Kommentare erhalten. Und die behandeln wir jetzt gleich im Podcast.
Genau, Kommentare zum Thema Rochus Hospital. Das ist das Krankenhaus hier in der Castroper Altstadt mit über 150 Jahren Geschichte. Im März ist die große Bombe geplatzt, dass hier die Geburtshilfe und die Kreissäle geschlossen werden, weil am Dienstag um 16.15 Uhr uns eine überraschende E-Mail erreichte, dass nämlich nicht erst am 30.06. Schluss ist, sondern schon am 16.05., also 6 Wochen früher. Und dazu haben wir, als wir dann berichtet haben, eine Zuschrift bekommen. Was war Inhalt dieser Zuschrift?
Genau, uns hat ein werdender Vater kontaktiert, der halt ja sehr zufrieden war mit der Behandlung im St. Rochus, die jetzt gezwungen sind, nach Datteln auszuweichen und dann gerade mit der Anfahrt und auch mit der jetzt durch diese Thematik folgende Überlastung der umliegenden Krankenhäuser halt sehr viele Probleme jetzt haben.
Das heißt, die bekommen eigentlich bald erst noch ein Baby.
Genau, der Termin ist für Juli.
Und eigentlich wollten sie das im Rochus bekommen.
Genau, die waren bisher mit der Behandlung sehr zufrieden, schrieb
er. Ja, okay. Waren sie denn schon in Datteln? Hat er das auch näher erläutert?
Die waren jetzt für einen Notfall, mussten sie nach Datteln ausweichen.
Okay.
Und das, soweit wir jetzt wissen, nur das eine Mal bisher.
Mhm. Der Mensch, was hat er so transportiert? Also eigentlich hängt er am Rochus und hatte sich auch schon darauf eingestellt, hier das Kind zu bekommen.
Genau, ich würde ihn einfach mal zitieren mit,
ja, klar.
Wir waren selten so zufrieden.
Okay.
Und das halt über die Kinderstation im Rochus.
Mhm.
Und durch halt Umbauarbeiten in Datteln und den Verkehr plus die Überlastung, die jetzt dadurch folgt, dass halt viele werdende Eltern wechseln, waren die da relativ unzufrieden mit der Behandlung.
In der Tat, es sind sehr viele Eltern nach bekannt werden, dass das Rochus, also schließen wir zum 30.06. schon im März, sind viele Eltern, haben sich nochmal umorientiert. Das haben wir inzwischen auch in den Recherchen schon erfahren. Das hat auch das Rochus Hospital als einen Grund angegeben, warum sie jetzt 6 Wochen früher zumachen. Der zentrale Grund sei aber, so hieß es dann in der Pressemitteilung von Dienstag, dass die Personalsituation sich extrem verschlechtert hat, denn viele der Angestellten, vor allem Kinderkrankenschwestern aus der Station, haben sich inzwischen dazu entschieden, einen anderen Arbeitgeber zu suchen beziehungsweise sich für andere Kliniken gemeldet und stehen jetzt also schon gar nicht mehr zur Verfügung. Das ist natürlich ein Problem, denn wie soll man Geburten machen, wenn dafür das Pflegepersonal nicht da ist und die Hebammen? Bei den Hebammen soll es ein bisschen anders aussehen. Da sieht es wohl so aus, dass die Stationshebammen im Kreissaal tendenziell eigentlich gerne weitergearbeitet hätten, auch im Rochus-Hospital, und deshalb jetzt erstmal so aus eigenen Stücken, glaube ich, nicht gekündigt haben. So ist zumindest aktuell die Infolage. Und das weißt du jetzt natürlich nicht als Außenstehender, aber irgendwie hängen total viele Emotionen an diesem Thema Rochus Hospital.
Ja, bei Facebook haben uns auch einige Kommentare erreicht, die da wirklich sehr hart ins Gericht gehen. Wir sind eine Kleinstadt und demnach bedeutungslos, haben wir unter anderem gelesen.
Oh krass, ja.
Genau, und dann wurde halt auch gesagt, es ist ja jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis St. Rochus generell schließt.
Okay.
Das sind so die Kommentare, die wir da lesen. Natürlich auch viel Dankeschön an alle tollen Ärzte, Hebammen und Schwestern, die dort gearbeitet haben. Mhm. Eine Nutzerin nennt das Ganze auch verantwortungslos und gefährlich, da halt durch die weiten Wege und die unplanbaren Notfälle, die während so einer Schwangerschaft halt passieren können, die Leute jetzt darauf angewiesen sind, weitere Wege auf sich zu nehmen, kann es halt auch wirklich gefährlich werden.
In der Tat hat das Rochus-Hospital gesagt zum Thema Finanzen und eigene Zukunft, dass die Schließung der Geburtshilfe im Prinzip ein Schritt in die Zukunft sei, um überhaupt das Rochus-Hospital erhalten zu können. Denn die hat in den letzten 2-3 Jahren jedes Jahr Millionenbetrag miese gemacht, diese Station, weil es eben nach den aktuellen Bestimmungen aus dem Krankenhausgesetz und auch durch die Krankenhausreform jetzt nochmal verschärft, einfach super schwierig ist, diesen Betrieb mit schwarzen Zahlen aufrechtzuerhalten. Dafür braucht man angeblich, ich habe das nie durchgerechnet, aber sagen eigentlich alle Experten, ungefähr 1000 Geburten aufwärts im Jahr, und im Rochus Hospital hatten wir zuletzt nur noch so 600 bis 700, und das reicht offenbar nicht, um auskömmlich arbeiten zu können. Klar ist, für den Betrieb eines Kreissaals braucht man eine Hebamme, braucht einen Arzt im Bereitschaftsdienst, im Prinzip auch 24/7. Man braucht sogar dann einen Oberarzt oder einen Chefarzt zu dem Thema eigentlich, der noch verfügbar ist. Man braucht eine Station, die da angehängt ist, wo also dann auch im Prinzip die Wöchnerinnen und die Säuglinge aufgenommen werden können und all das. Man braucht auch einen Anästhesisten, der im Zweifel für einen Kaiserschnitt zur Verfügung steht, also dann auch eine Narkose einleiten kann. Und all das muss man letztlich vorhalten, auch wenn gerade keine Geburt ist, weil man eben, wie du vorhin auch schon sagtest, aus Sicht der Familie nicht genau weiß, wann es soweit sein könnte. Und insofern, so hat es die Rochus-Trägergesellschaft begründet, wenn wir das Rochus nicht komplett aufs Spiel setzen wollen, dann müssen wir diesen Schritt gehen. Das ist jetzt die große Frage. Wir recherchieren ja auch weiter zu diesem Thema und haben unheimlich viele Hintergründe und Informationen gesammelt. Auf ruhrnachrichten.de/Kastrop findet ihr auch jetzt in diesen Tagen umfangreiche Berichte. Und du, Janis, wirst uns auch die Stimmen, die wir jetzt bekommen haben, nochmal zusammenfassen, kompakt und übersichtlich zu einem, Meinungsstück zu dem Thema. Denn auch das ist Teil unserer journalistischen Betrachtung des Stadtgeschehens. Wir wollen nicht nur abbilden, was passiert, sondern auch abbilden, was die Menschen darüber denken. Ich sag dir auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank für deine Eindrücke hier im Podcast, und vielleicht hören wir uns ja nächste Woche wieder.
Ja, ich danke dir.
Bis denn, ciao.
Bis dann.
Mit diesem Thema geht unsere Episode 152 vom 15. Mai 2025 zu Ende. Es war echt viel drin in dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch bitte weiter. Du kannst ja zum Beispiel einfach mal deinem Vater davon erzählen, dass wir dir jeden Donnerstag etwas aufs Ohr geben, was bestimmt auch ihn interessieren könnte. Oder deinem Kollegen auf der Arbeit, der grundsätzlich Interesse an Themen aus Gastrop-Rauxel hat. Was uns auch helfen würde, wäre eine 5-Sterne-Bewertung. Also geh mal bei Apple oder Spotify in den Shop, wo du diese Podcasts findest, und gib uns eine Bewertung, wenn du es nicht schon getan hast. Jetzt wäre dafür auf jeden Fall der richtige Augenblick. Wir sind spätestens nächste Woche Donnerstag wieder für dich da. Klick doch einfach die Glocke oder den Abonnieren-Button, dann verpasst du keine unserer Episoden mehr. Auch nicht dann, wenn das nächste Spezial erscheint. Danke einstweilen fürs Zuhören und bis dann. Tobias Weckenbrock verabschiedet sich mit einem Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.